Professor Dr. Kram-Bindewies. Ich freue mich sehr. Sie sind aus dem Fachbereich Psychologie und haben den Schwerpunkt Arbeitspsychologie. Und wir haben heute das Thema Corona als Chance. Was hält uns in der Krise psychisch gesund? Wie ist das denn gerade aus Ihrer Sichtweise, aus der Sichtweise der Arbeitspsychologie? Kann man Corona als
Chance? Ja, also auf jeden Fall ist es super spannend, denn wir beschäftigen uns ja allgemein mit dem Verhalten und Erleben von Personen eben speziell im Arbeitskontext. Und da sind natürlich in der aktuellen Zeit jede Menge neue Erfahrungen, die man macht, teilweise gewollt, teilweise vielleicht auch ungewollt oder sehr plötzlich durch eben eine Veränderung des ganzen Arbeitsalltages. Und viele Menschen merken das, glaube ich, auch, dass eben bestimmte Veränderungen nicht nur technischer Natur sind, sondern natürlich sie auch irgendwie emotional zum Beispiel betreffen. Und deshalb wird es, glaube ich, auch vielen so bewusst, welche Rolle eigentlich auch die Psychologie dann oft spielt da im Alltag.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, gerade in Richtung auf Arbeit, dass uns das Homeoffice doch sehr beeinflusst. Einerseits positiv, dass man vielleicht ein bisschen flexibler ist, man kann zwischendurch noch Wäsche waschen und ein Zoom-Meeting machen. Andererseits eben so in Bezug auf Homeschooling oder man kommt vielleicht auch nicht so in diesen Arbeitsflow rein, weil Kolleginnen und Kollegen fehlen, der Austausch fehlt. Was ist da so Ihre Meinung oder vielleicht sogar Ihre Forschungserkenntnis?
Ja, also zum einen muss man ja sagen, dass für viele auch das zum ersten Mal jetzt auch eine Gelegenheit oder wie gesagt vielleicht auch Vorgabe an manchen Stellen natürlich auch war, jetzt zu Hause zu arbeiten. Hatten wir selber bei uns auch, also als Wissenschaftler ist man ja eher das auch gewohnt, schon vorher oft das mal auch im Homeoffice zu arbeiten, aber auch bei uns viele andere Bereiche, so wie im Sekretariat und so weiter, die das jetzt dann zum ersten Mal vermehrt praktiziert haben. Und das war schon für viele erstmal sehr ungewohnt und neu. Und da muss man sagen, dass man natürlich auch erstmal für sich da einen Weg finden muss, mit umzugehen. Und die Erfahrung eben war auch sehr unterschiedlich, weil manche hatten, also habe das, glaube ich, auch dann natürlich auch als Chance gesehen und auch positive Erfahrungen gemacht. Aber manche hatten sich vielleicht natürlich auch vorher bewusst gegen so eine Regelung entschieden. Und da ist es dann natürlich auch nicht so einfach, dann erstmal damit umzugehen, wenn man eigentlich auch schon vorher so ein bisschen die Vermutung vielleicht hatte, ne, mir fällt das schwer, irgendwie zu Hause alleine irgendwie damit zurechtzukommen. Genau. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass einfach die Situation noch durch eben, wenn Leute Kinder zu Hause hatten, nochmal eine ganz andere natürlich ist und war, wo dann ja alle Anforderungen gleichzeitig auf einen einprasseln.
Genau. Ja, das
Ja, also vielleicht, wir forschen zum Beispiel auch eben viel dazu, wie man genau so diesen Lebensbereich im Prinzip, diesen Umgang da gut finden kann. Denn was ja viele heute beschäftigt, ist, dass auch wenn man eigentlich nicht mehr arbeitet und zu Hause ist, einem die Arbeit aber die ganze Zeit im Kopf herumgeht, also man nicht abschalten kann. Und das ist natürlich gerade unter solchen Bedingungen von flexiblen Arbeiten, dass man eben arbeiten kann, wo man will und dann eben zu Hause oder auch wann man will, wo das eben nicht so festgelegt ist, ist das umso schwieriger und auch eine Anforderung, das dann für sich zu festzulegen, wie man das handhaben will. Und vielleicht ist einem das vorher auch gar nicht so bewusst, dass es da manchmal eben auch so ein bisschen Regeln vielleicht braucht für einen selber. Und dazu forschen wir zum Beispiel eben auch, also wie man da diese Grenzen zieht zwischen den Lebensbereichen. Weil das ist ja klar, wenn ich dann zum Beispiel, ne, und das war ja dann auch sehr unterschiedlich, wenn ich eben dann ja auch von heute auf morgen auf einmal zu Hause arbeitete, und da habe ich ja dann gar keinen Arbeitsplatz, dann sitze ich da am Küchentisch mit meinem Laptop und dann liegen da auf einmal auch die Arbeitssachen den ganzen Tag rum. Und wenn ich dann abends, ne, da beim Abendessen dann auch noch die Arbeitssachen sehe, ist ja zum Beispiel sehr nachvollziehbar, dass man dann sehr schnell auch an die Arbeit erinnert wird und diese Grenzen eben verschwimmen und man dann das Gefühl hat, so, ich habe nie das eine und nie das andere. Ne? Also so und genau. Das sind natürlich auch viele Erfahrungen, die man gemacht hat. Und vielleicht haben dann aber auch schon andere wiederum einen Schritt weiter dann für sich festgestellt, okay, wenn ich dann aber zum Beispiel bestimmte Strategien anwende, da muss man sagen, die sind auch ein bisschen unterschiedlich natürlich für jeden, dann komme ich aber ganz gut damit zurecht.
Haben Sie da gute Ratschläge? Was könnten so Strategien sein?
Ja, also was in der Forschung vorgeschlagen wurde und was wir auch untersucht haben, ist, dass es so verschiedene Arten von Strategien gibt. Einmal sind es so zeitliche Strategien, dass man wirklich das, obwohl man eigentlich sehr flexibel ist in den Zeiten, wann man arbeitet, das für sich aber festlegt. Oder umgekehrt eben auch wirklich festlegt, wann dann zum Beispiel Familienzeit ist oder eben die sogenannte Ich-Zeit, ne? Also, dass ich dann auch mal vielleicht einmal in der Woche oder was auch immer, ne? Das ist dann für jeden ja auch was anderes, eben so eine Zeit habe, wo ich wirklich einfach mal selber was machen kann, was mir Spaß macht und mich erholen kann. Also diese zeitliche Planung ist da wichtig. Dann auch räumliche Strategien, also dass, obwohl ich eben arbeiten kann, wo ich will, das eben begrenze und eben klar definiere, wo die Arbeit ist. Das ist natürlich dann auch, auch für Kinder, das ist ja dann abhängig, wie alt die dann natürlich sind, auch wie fern die das schon verstehen oder auch sich gut dran halten können, eben dann ganz wichtig, dass dann klar ist, okay, wenn ich da, wenn man den Luxus hat, ein Büro zu haben, dass ich dann weiß, okay, da ist wirklich die Arbeit und in beide Richtungen. Eigentlich untersuchen wir sonst eher so, wie man es schafft, dass die Arbeit nicht ins Privatleben kommt, aber jetzt in der aktuellen Zeit war eben auch umgekehrt oft das Problem, ne? Dass nicht dauernd jemand reinkommt und einen unterbricht. Und dass man eben da räumliche Lösungen findet und die müssen natürlich auch ein Stück weit individuell sein, wie das eben bei einem selber umsetzbar und möglich ist, das zu machen. Eine dritte Strategie sind eben kommunikative Strategien. Das heißt, dass ich das anderen kommuniziere, wie und wann ich erreichbar bin. Weil das kennt man vielleicht, jeder hat da auch so anderes Empfinden, was in Ordnung ist und was nicht in Ordnung ist. Also zum Beispiel bei mir wäre das so, ich würde glaube ich schon, wenn es jetzt irgendwas nicht so super Wichtiges ist und jemand ruft dann irgendwie sonntags morgens bei mir zu Hause privat an, würde ich mich schon fragen, ob das so sein muss. Also, ne, so. Das ist zum Beispiel so eine Grenze. Also, und das mag aber jemand anders völlig anders empfinden. So, und das, und deshalb wissen das andere eben auch oft nicht oder wissen das vielleicht nicht, dass, weiß ich nicht, mittwochs abends ist unsere Familienzeit, wo wir was zusammen machen. Und da ist dann für mich besonders blöd, wenn da jemand mich stört. Und das ist eben dann da wichtig, da Absprachen zu finden und das Regelungen zu treffen. Ich glaube, in der aktuellen Situation war das natürlich auch eine Chance, weil viele das neu gemacht haben und das so ein bisschen dann auch oft dann auch initiiert wurde, das ja auch zu klären, ne? Wie bist du erreichbar? Wo bist du erreichbar? Unter welcher Nummer? Oder wird dann das Telefon da die ganze Zeit weitergeleitet oder wie läuft das auch ab? Aber das ist eben nicht immer so und weil es dann eben unterschiedliche Vorgaben gibt, ist das wichtig eben zu klären oder auch Leuten gegebenenfalls mal zu sagen, so pass auf, hier ist eine Grenze, ne? Also die hast du jetzt auch aus meiner Sicht da einfach überschritten, ich möchte das nicht, da zum Beispiel so kontaktiert werden. Genau, und die letzte sozusagen Art von Strategien, das sind die werden in der Forschung oft verhaltensbezogene Strategien genannt. Ja, so ein bisschen sind das auch so die Sachen, die noch übrig bleiben. Das ist zum Beispiel zum einen, dass man technische Sachen nutzt, also dass man zum Beispiel im E-Mail-Programm, wenn man in Urlaub wäre, sonst zum Beispiel sagt, man ist da eben nicht erreichbar. Oder wenn es jetzt zum Beispiel neue Technologien anbelangt, wie das Smartphone oder das Tablet oder was auch immer, gibt es ja auch viele Apps mittlerweile, wo man sagen kann, man kriegt nur Nachrichten oder das piept nur zwischen 8 und 18 Uhr oder kann man eben dann einstellen, wie man das möchte, dass man da sozusagen eine Grenze schafft. Genau.
Also ich kann mir vorstellen, dass es einigen leicht fällt, das bei sich zu erkennen, anderen vielleicht auch schwerer fällt, überhaupt zu merken, was sind denn jetzt eigentlich meine Bedürfnisse oder warum läuft es denn jetzt gerade schief, und dann für sich auch die Grenzen festsetzen zu können. Also ich weiß zum Beispiel von mir, ich bin auch so ein Typ, bis ich mal gelernt habe, dass ich meine Me-Time brauche und wie viel meine Me-Time umfasst, das hat Jahre gedauert und ich bin immer noch dabei und daran zu arbeiten und merke immer wieder, dass ich da Raubbau betreibe. Wie kann man das denn bei sich feststellen? Gibt es da irgendwie Anhaltspunkte? Außer wenn man dann eben feststellt, oh Gott, ich bin doch in Hektik und Panik und komme jetzt gerade gar nicht runter. Also anscheinend habe ich nicht für mich gesorgt.
Ja, also ich glaube, der eine Punkt ist, das ist kein Prozess, den man einmal macht und dann ist der abgeschlossen. Also sonst würden wir ja auch, glaube ich, nicht so viel darüber reden. Ne? Oder wenn es eine einfache Lösung wäre, dann hätte die Menschheit das irgendwie auch wahrscheinlich schon erkannt und jeder hätte mit 25 das vielleicht rausgefunden. Ne? Vor allen Dingen, ja, also ne, deshalb ist das, glaube ich, ganz wichtig für sich auch zu realisieren, dass man da, und vor allen Dingen auch, weil sich das Leben ändert, ne? Die Lebenssituation ändert sich, die Anforderung, was die persönliche Situation ist und so weiter. Deshalb kann es auch sein, dass was in einer Lebensphase sehr gut geklappt hat, dann in der neuen Lebensphase gar nicht mehr so gut für mich klappt. Was wir zum Beispiel dann also machen, weil wir auch so Trainings dann Teile dazu entwickelt haben, es geht eben ganz viel darum, erstmal für sich zu identifizieren, was mir gut tut und was mir fehlt und auch, was ich brauche. So. Und meistens ist es ja so, bei dem Thema eben Erholung und Stressmanagement ist ja nicht so, dass die Leute gar nicht wissen, was da irgendwie ihnen nicht gut tut oder auf der anderen Seite, wobei sie sich erholen können. Was dann aber schwierig ist, ist das im Alltag eben auch umzusetzen und sich die Zeit dafür zu nehmen. Und das ist erstmal der erste wirklich ganz wichtige Schritt zu erkennen, dass man Erholung, gerade wenn man eben irgendwann mehr Verpflichtungen und Termine und so weiter hat, das auch ein Stück weit aktiv planen muss und auch verteidigen muss. Denn wenn man die Strategie hat, ich erhole mich dann, wenn alles andere fertig ist, kann das eben sein, dass das dann nie ist. So. Und das ist erstmal so ein erster Schritt für viele, das auch zu erkennen und zu wissen und auch wirklich das nicht als egoistisch einzuordnen, sondern wirklich auch zu sehen, das ist auch A, für die Arbeit zum Beispiel total wichtig. Ich kann auch gar nicht produktiv sein auf Dauer, wenn ich immer, also mich sozusagen da vollkommen überfordere, aber auch in Bezug auf die Familie. Ne? Also so, es ist auch wichtig, dass es mir gut geht. So. Und das ist aber immer ein Balanceakt, natürlich. Aber eben deshalb gehört ganz viel dazu. Und der andere Punkt, glaube ich, der oft wichtig ist zu realisieren, ist, dass es zwischen Schwarz und Weiß viele Grautöne gibt oder hellere Töne. Also, weil oft ist dann so ein Denken so, ja, aber ich kann nicht komplett meine Freizeit so bestimmen, wie ich will. Das kann auch vermutlich fast niemand so. Darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, einfach erstmal einen kleinen Teil dann auch zu finden, wo ich wieder die Kontrolle zurückbekomme. Also ne, nicht zu sagen, ich kann jeden Abend machen, was ich will, sondern erstmal zu gucken, okay, ich fange dann, also mir ist erstmal wichtig, einen Abend in der Woche zum Beispiel dann wieder mal eine Stunde oder zwei mit einer Freundin zu verbringen, wo dann, wenn man Kinder hat, der Partner oder eine andere Kinderbetreuungsmöglichkeit gefunden wird und so weiter. Also das ist auch oft so, was die Leute so daran hindert, manchmal am Anfang da Lösungen zu finden. Und dann geht es aber eben auch ganz häufig darum, wirklich das konkret zu planen und für sich festzulegen, was das Ziel ist und das dann umzusetzen. Und da gibt es ja jede Menge, sag ich mal, psychologisches Wissen, was wir wissen über Zielsetzung und wie man das umsetzt und so weiter. Aber diese Erkenntnis und dieser Schritt, das ist eben auch nötig im Sinne von der Selbstfürsorge für mich, das ist doch oft für viele nicht so selbstverständlich, wie man vielleicht meinen würde. Oder tun sich eben schwer damit, auch gerade, weil man eben für andere gerne viel da ist.
Gibt es da Unterschiede zwischen Männern und Frauen?
Also in der Forschung in Bezug auf Erholung interessanterweise gar nicht so viel. Also dass jetzt Erholung anders funktioniert oder so bei Frauen, was aber natürlich immer wieder rauskommt und wo ja jetzt auch Corona nochmal so ein Brennglas drauf wirft, ist das natürlich, wenn wir über diese Vereinbarkeitsfragen reden, doch der größte Teil der ganzen Hausarbeit und Kinderbetreuung eben doch meistens von den Frauen geleistet wird und deshalb haben die einfach zeitlich da ganz andere, sag ich mal, Anforderungen oder Freiräume oder wie auch immer. Oder stecken dann eben bei der Arbeit zurück, zum Beispiel, was dann eben auch, was ja auch nicht immer vielleicht gewollt ist, sondern einfach aus der Not dann auch die Lösung, die einem schnellsten irgendwie umsetzbar ist. Genau, aber ansonsten ist es nicht so, dass jetzt da Frauen und Männer komplett andere Bedürfnisse haben. So.
Und auch in der Umsetzung, dass Männer irgendwie besser die Zeit sich nehmen können, für sich nehmen können, ihre Aktivitäten und Frauen vielleicht doch eher dazu tendieren, sich mehr aufzuopfern?
Also wie gesagt, wir sehen das, also da es gibt viele Studien, die eben wirklich zeigen, das ist einfach so, dass Frauen wesentlich mehr Zeit eben für diese anderen Aktivitäten haben. Ich Also ich denke, dass das auch wahrscheinlich ein bisschen verschiedene Mechanismen sind. Das eine mag vielleicht sein, dass Männer sich das selber nehmen. Das andere ist vielleicht auch manchmal, dass Frauen das auch manchmal erst lernen müssen, das auch abzugeben und einzufordern. Ne? Also das ist ja manchmal auch also nicht so einfach, das dann auch wegzugeben. Also ne, ist auch ein schwieriger Prozess manchmal an manchen Punkten, was, glaube ich, zusätzlich dazu beiträgt. Ne? Das soll gar nicht so sein. Ich will nur sagen, dass beide da, glaube ich, zusammen einfach das überlegen müssen und zusammen das bestimmen müssen, wie man das handhabt.
Ja. Okay, ja, das führt wieder zurück zum Thema eben Kommunikation darüber, wie man sich das gut einplanen kann, genügend Zeit für sich und seine Aktivitäten, für sein Wohlbefinden, aber auch für seine Arbeit einräumen kann. Und daran dann eben auch festzuhalten, sich das wirklich auch fest vorzunehmen, zu planen und diese Grenzen zu stecken.
Ja, übrigens ist, was vielleicht auch so ein bisschen entlastend dabei ist, ist zu wissen, es ist gar nicht unbedingt die Zeit an sich, die da entscheidend ist bei Erholung, also wie viel Zeit mir zur Verfügung steht, sondern ob ich die qualitativ dann eben so verbringen kann, also und eben als positiv erlebe. Also es ist sozusagen am Ende viel wichtiger, dass ich sage, die Zeit, die ich hatte, die konnte ich dann eben so gut wie es geht nutzen, anstatt irgendwie dreimal so lange oder den ganzen Tag frei zu haben und so weiter. Also genau. Und das ist eigentlich eine Formel, die bei Erholung fast immer gilt. Also so, es kommt nicht so drauf an, genau, auch was man macht und wie lange, sondern ob das für mich persönlich zufriedenstellend ist.
Das war ein schönes Schlusswort. Lastend. Herzlichen Dank für das schöne Interview. Haben Sie noch irgendwas, was Sie noch sagen möchten?
Ich überlege jetzt gerade, aber ich glaube, wir haben eigentlich sehr viele Sachen da angesprochen.
Okay. Frau Witt hat mir am Anfang noch oder vor dem Gespräch gesagt, es hätte sein können, dass einer Ihrer Katzen noch ins Bild kommt. Darauf ja. Haben wir gewartet und gehofft, aber tatsächlich müssen wir wohl ein neues Interview mal führen, ein neues Zoom-Interview.
Ja, die genießen heute noch den letzten schönen Sommertag draußen im Garten. Das sei ihnen ja auch gegönnt.
Das stimmt. Ja, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben.
Ich gerne.
Ganz herzlich und ja, freue mich dann, wenn wir dann eine neue Folge haben mit Corona als Chance und sage bis dann.
Ja, alles klar.
Herzlichen
Dank.
Ja, möchten Sie das nochmal vorher zugeschickt bekommen und nochmal drüber hören, drüber schauen?
Nö, muss nicht sein.
Okay. Ich war auch ganz angetan. Also es war, ich muss nochmal auf meine Fragen schauen, aber wir haben alles beantwortet, was ich so als Fragen im Kopf hatte. Und gerade das, was Sie gesagt haben mit der Erholung und dass die Zeit gar nicht wichtig ist, sondern die Qualität, das fand ich wirklich großartig. Das war mir noch nicht bewusst und das ist ja wirklich, also ich finde immer, das ist so eine Belastung, wenn man denkt, okay, ich muss jetzt aber, um mich zu erholen, mindestens das Wochenende für mich haben, sonst das nicht mit der Erholung. Und wenn ich jetzt aber weiß, okay, nee, Hauptsache, es geht auch vielleicht in einer Stunde, Hauptsache ich erhole mich da dann so, wie ich es wirklich brauche und schön finde.
Ja, also es gibt natürlich dann noch, aber das ist dann eher sozusagen auch auf der physiologischen Ebene. Ne? Es gibt natürlich dann in Richtung Schlaf und so weiter, muss man sagen, aber es ist auch miteinander kombiniert, ne? Dass es natürlich auch irgendwann da ein Zeitfaktor ist. Ne? Also, aber das ist dann eher so weniger die psychologische Komponente, als weil Schlaf wirklich da auch eine wichtige Rolle spielt. So, und genau, da kann man sagen, also auch wenn das ein bisschen variiert zwischen Leuten, aber da ist am Ende ist da auch die Qualität entscheidender, aber die sinkt eben auch mit weniger Dauer. So, aber sonst ist das wirklich so, also ja, deshalb, das ist immer sonst, werde ich ja sehr oft immer im Sommer sonst gefragt zu Urlaub und solchen Sachen und da zeigen auch alle Studien, die es bislang gibt, dass die Länge des Urlaubs gar nicht, gar keine Rolle spielt, also was sehr erstmal verwundernd ist. Natürlich empfindet man das so, wenn man 3 Wochen Urlaub hat, ist man in der Zeit nicht gestresst, so, aber der Effekt hält nicht länger an und so weiter, also
ja. Ach. Und man kommt auch nicht noch mehr runter, als wenn man nur eine Woche fährt.
Nee, also genau. Also einschränken muss man dazu sagen, wir haben wirklich eine Studie dann wirklich mal bewusst gemacht, um das genau anzugucken, weil das ist ja so, was viele beschreiben, dass ich brauche erstmal eine Woche, um erstmal sozusagen auf so einem Niveau zu sein, um wieder mich erholen zu können. Aber das haben wir überhaupt nicht finden können. Also wir haben eben nach Moderatoren geguckt in den Prozessen und das gab wirklich überhaupt gar nichts da. Einschränken muss man natürlich dazu sagen, dass vielleicht Leute, die dann eben so stark gestresst sind, die machen natürlich weniger mit bei Studien, ne? Also so. Also das mag sein,
Ja, okay.
aber trotzdem würde ich denken, also es gibt wirklich schon einiges an Forschung da und es gibt wirklich, alle Studien zeigen, dass das gar keinen Effekt spielt. Also so.
Wie witzig, ja. Meine Mutter sagte noch immer, wenn ich nicht meine 3 Wochen Urlaub pro Jahr dann am Stück bekomme, dann komme ich nicht richtig runter. Und
Ja.
witzigerweise, das hatte ich dann auch so als Glaubenssatz abgespeichert. Ich habe, seitdem ich aber Kind war, niemals 3 Wochen am Stück Urlaub gehabt. Und mache halt immer so, ja, höchstens mal 2 Wochen am Stück. Und hatte immer ein schlechtes Gewissen. Und das beruhigt mich auch gerade, dass ich.
Ja, also deshalb ist es aus Forschungssicht dann eher besser, weil der Effekt hält halt leider nicht so lange an. Deshalb ist da eigentlich eher besser, häufiger einen kurzen Urlaub zu machen.
Dann mache ich es ja ganz richtig.
Ja, genau. Aber wie gesagt, das ist ja, ne, weil im Grunde genommen bräuchte man da eine experimentelle Studie, wo man die Leute zufällig zuteilt auf die Länge des Urlaubs und da kann man sich ja vorstellen, dass man dafür nicht so richtig gut Teilnehmer findet.
Ja, gut, das torpediert sich so ein bisschen, aber.
Ja, also, ne, aber deshalb, genau, aber alles, was es gibt, zeigt eben, dass das nicht so entscheidend ist. Ja.
Okay. Ja, ganz herzlichen Dank.
Ja, gerne.